Ja, vielen Dank, Herr Erlenkötter. Ein sehr entspannter, sehr kompetenter Vortrag. Ich habe das richtig genossen. Da merkt man so, ja, eine ganze Menge Praxiserfahrung wird da so ganz locker mal for free, gratis an uns weitergegeben. Vielen Dank. Es war total schön. Habe ich wirklich genossen.
Ja.
Vielleicht mal so eine ganz kleine Starterfrage als Häuslebesitzer, der jetzt nicht gerade in Geld schwimmt. Das Ganze hat ja immer eine finanzielle Seite. Pellets, die wir haben, die orientieren sich leider auch am Marktpreis. Das heißt, die schwimmen immer so 25, 30% unter dem Ölpreis hinterher. Damit bin ich günstiger als Öl, sowieso. Es orientiert sich leider nach dem Marktgesetz am Ölpreis. Wärmepumpen, wenn ich jetzt idealerweise meinen Strom selber mache, tolle Lösung. Wenn ich das nicht habe, muss ich halt einen vernünftigen Strompreis finden, hoffentlich bei einem ökologischen Anbieter. Wie ist das mit der Fernwärme, Herr Pilgermeier? Was kostet denn die Fernwärme? Orientiert die sich auch am Ölpreis oder wird da sozialer gedacht? Ich glaube, Ihr Mikrofon ist noch aus.
So, also bei der Fernwärme ist es so, dass es eine gesetzliche Regelung gibt, nach der, also die heißt AVB Fernwärmeverordnung. Das sind sozusagen die Versorgungsbedingungen gesetzlicher Seite geregelt. Und da ist es einfach so, dass dort drin steht, dass die Fernwärme Preisänderung, die Preisanpassung, da geht es Ihnen ja drum, einerseits eine Marktkomponente enthalten muss, also sprich der allgemeinen Entwicklung an den Energiemärkten folgen soll und andererseits aber auch die Kostenstruktur des Unternehmens abgebildet sein soll. Das erreicht man in der Regel so, dass man seine eigene Kostenstruktur, also welche Energieträger hat man im Einsatz, auswertet und dann den Fernwärmepreis anteilig eben nach der Entwicklung dieser einzelnen Komponenten weiterschreibt, dann hat man dieser gesetzlichen Regelung Genüge getan. Und das bedeutet halt jetzt zum Beispiel, ich nehme jetzt den Beispiel Wärmeverbund Nordstadt, wenn ich da 90% der Energie mit Holzhackschnitzel bereitstelle und 10% noch mit Öl und Gas, dann wird es so sein, dass diese 10% Öl und Gas wahrscheinlich, so war es jetzt in der Vergangenheit, vielleicht 20% der Kosten bei der Energiebereitstellung ausmachen. Mittlerweile wahrscheinlich mehr, weil die Preisentwicklung natürlich jetzt gerade in den letzten Monaten sehr steil nach oben gegangen ist. Aber gehen wir mal von den 20% aus. Das heißt es einfach, meine Fernwärme schreibe ich zu 20% nach dieser Entwicklung weiter. Da gibt es veröffentlichte Indizes vom Statistischen Bundesamt entsprechend dafür. Und die anderen 80% meiner Kosten schreibe ich halt zum Beispiel nach der Holzpreisentwicklung fort. Also es hängt ohnehin alles mit allem zusammen. Sie haben es bei den Pellets schon gerade beschrieben. Die Pellet-Produzenten sind natürlich interessiert, unter dem Ölpreis zu bleiben. Das können die natürlich in der Regel auch, aber sie sind natürlich gleichwohl daran interessiert, dem Ölpreis zu folgen, insbesondere wenn er nach oben geht, weil dann natürlich dann die eigene Marge entsprechend gesteigert werden kann und der Kunde ja trotzdem noch die Differenz zum Ölpreis hat. Ja, da ist ja ein Markt, das ist einfach das Marktgeschehen, ganz normal, da bestimmt Angebot und Nachfrage schlussendlich den Preis. Und wenn Öl und Gas eben steigt, dann ist klar, dass auch die anderen Energieträger dem folgen.
Vielleicht noch mal ganz konkret. Eine Kilowattstunde Strom kostet heute, wenn ich sie ökologisch beziehe, über die EWS oder so, kostet sie, glaube ich, 32 Cent. Das ist dann so das Beste, was man ökologisch aus Wasserkraft hier bekommt. Eine Kilowattstunde Fernwärme, was müsste man da erwarten?
Da muss man beim Arbeitspreis jetzt ungefähr um die 5 Cent erwarten. Allerdings gibt es bei der Fernwärme noch einen Grundpreis sozusagen, denn die Fernwärme ist eben in der vorgelagerten Kette sehr kapitalintensiv. Also wir müssen ja ein Netz bauen, wir müssen auch entsprechende Erzeugungsanlagen bauen und vorhalten und das bildet sich dann in einem Grundpreis ab. Und wenn man jetzt die Gesamtkosten aus Grundpreis und eben bezogener Energie zusammenzählt und den Durchschnittspreis daraus bildet pro Kilowattstunde, dann ist man im Moment, sagen wir mal, so zwischen 8, 9 bis 10 Cent. Das kann auch mal ein bisschen höher liegen, je nach Versorgungsgebiet und je nach eingesetztem Energieträger.
Und ist man damit unter den Kosten für eine Kilowattstunde Pellets?
Wenn Sie dort genauso rechnen, also sprich, wenn Sie dort Ihre Investition ebenfalls auch umlegen und sagen, Sie haben eine Nutzungsdauer vielleicht von 20 Jahren oder 25 Jahren und Sie haben dafür, Sie müssen ja Geld zurücklegen, natürlich, um irgendwann die Anlage wieder, also das klassische System, entweder Abschreibung oder halt Tilgung und die Zinsen, wenn Sie Darlehen aufnehmen mussten, wenn Sie das tatsächlich so auch rechnen, dann sind Sie sicherlich bei der Pelletheizung in vergleichbaren Größenordnungen. Die Pellets selber sind vielleicht der reine Energieträger, der wird vielleicht im Moment so bei 6, 7 Cent pro Kilowattstunde liegen, aber Sie müssen eben Ihre Kapitalkosten und die Betriebskosten ja auch noch mit reinrechnen. Das ist ja bei der Fernwärme schon auch alles mit dabei.
Super, vielen Dank. Sehr schön, sehr, sehr gut. Ich glaube, jetzt haben wir alle ein gutes Gefühl dafür, was das so kostet und was auch wieder alles damit verbunden ist.
Aber Sie, vielleicht noch, darf ich ergänzen, vielleicht noch zur Wärmepumpe. Sie sagen, wenn ich dort Strom beziehe zu 32 Cent, dann habe ich natürlich die Situation, dass ich aus einem Teil Strom, wenn es eine gute Wärmepumpe mit einer guten Wärmequelle ist, vier Teile Wärme mache. Natürlich. Also das heißt, diese 32 Cent, die relativieren sich natürlich dann entsprechend. Das muss man
auf
ja sagen.
Auf jeden Fall, ja, genau. Herr Erlenkötter, Sie hatten so eine schöne Schlussfolie. Was tue ich denn als Häuslebesitzer, wenn ich jetzt energetisch sinnvoll sanieren möchte? Da möchte ich noch eine kleine Eigenwerbung dazu machen. Das Erste, was ich mache, ich rufe bei der Energieagentur Südwest in Lörrach an und frage nach einem kostenfreien Termin für einen Berater von der Verbraucherzentrale. Der kommt dann zu Ihnen, der verlangt dann doch 30 Euro, weil das einfach so vorgeschrieben ist. Und der schaut sich dann Ihre Kennlinie an, die Sie in Ihrem Ihre Heizungsanlage eingestellt haben. Und der geht mit Ihnen die Punkte durch und der gibt Ihnen auch dann Kontakte zu Energieberater, die dann vielleicht einen Sanierungsfahrplan mit Ihnen machen, was aber auch wieder gefördert wird, staatlich oder ja von der BAFA her. Und mit diesem Sanierungsfahrplan bekommen Sie nämlich dann noch 5% Punkte mehr gefördert, wenn Sie dann auf irgendeine Form von regenerativen Energie gehen. Ich wollte da nur noch mal eine Eigenwerbung machen. Also das Erste ist, Sie sind gar nicht alleine. Rufen Sie irgendwo bei der Verbraucherzentrale oder bei der Energieagentur an. Dann kommt jemand und geht mit Ihnen Schritt für Schritt weiter, weil das ist ja schon irgendwie auch ein Förderdschungel und man weiß gar nicht, was man macht. Und wenn man entsprechend einen Sanierungsfahrplan sich erstellen lässt, kriegt man auch noch 5% Punkte mehr Förderung. Pelletsheizung dann 40% statt 35%. Das sind noch mal so bisschen Eigenwerbung. So, jetzt habe ich aber ganz viel selber Initiative hier vorgenommen und eigentlich sind ja Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt auch dran, Fragen zu stellen. Verständnisfragen oder vielleicht auch kritische Anmerkungen. Die Frau Löwe-Hertel, Mikrofon bitte anmachen.
Ich habe noch eine Frage an Herrn Pilgermeier. Wo kommt das Holz für die Holzhackschnitzel her und was ist das für Holz?
Also wir beziehen unser Holz hier ausschließlich aus der Region. Es gibt ja hier mehrere Hackschnitzelanbieter, fast ein halbes Dutzend in der Region, die Hackschnitzel anbieten. Die sind alle eigentlich hier an den örtlichen Forst angebunden oder an die örtlichen Sägewerke angebunden. Heißt, Holz, was im Wald liegen bleibt bei der normalen Holzernte, soweit es eben dann noch gewisse Astdurchmesser hat, ganz feine, kleinere Äste werden ja auch liegen gelassen aus ökologischen Gründen. Aber das, was noch an auch Sturmholz, Käferholz, was einfach nicht in die klassische Holzverwertung gehen kann, steht dann eben zur Hackschnitzelproduktion zur Verfügung. Oder eben auch aus den Sägewerken, die sehr oft auch ihre Reststoffe, also sprich Schwarten, Kappstücke, Endstücke der Stämme und solche Dinge eben durch den Hacker lassen und dann eben Hackschnitzel draus machen. Und das ist auch wichtig bei den Holzhackschnitzeln, dass die aus der Region stammen, weil einfach die Transportwege sonst zu lang werden, die Transportenergie zunimmt anteilig. Und das wäre natürlich jetzt kontraproduktiv, insbesondere bei einem regenerativen Brennstoff.
Gut, danke.
Prima, danke für die Frage, Claudia. Danke für die Antwort, Herr Pilgermeier. Weitere Fragen? Ja, Aurelia Dillin.
Ja, hallo. Ich hatte vorher eine kleine Störung drin bei diesem Wärmepumpenetz im Campus Rosenfels. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist da noch so ein Vertrag bis in 2 Jahren. Kann man in 2 Jahren dann eventuell sich an dieses Netz anschließen?
Das wäre das Ziel, sag mal so. Es ist allerdings eben so, dass die Anlage damals für einen speziellen Zweck gebaut wurde, eben zur Wärmeversorgung des Hallenbades und der angrenzenden Schulen. Und die Kapazität jetzt nicht von vornherein so groß gewählt war, dass da auch noch im Umfeld sehr viele Gebäude angeschlossen werden können. Aber wir sehen das als unsere Aufgabe an, diese Anlage dann anzuschauen und zu prüfen, welche Entwicklungsmöglichkeiten es da gibt. Und selbstverständlich wäre es schön, wenn man die dann entsprechend nutzen könnte und auch weitere Kunden damit versorgen könnte. Das wäre schon das Ziel.
Okay, und kann man sich da schon mal einfach Interesse anmelden dann? Oder wie funktioniert das?
Das können Sie gerne tun. Am einfachsten ist es, wenn Sie auf die Homepage der Stadtenergie gehen. Da gibt es den Kundenservice. Da können Sie eine E-Mail schreiben zum Beispiel oder anrufen. Und in der Regel, da ich für den Vertrieb auf dem Stadtgebiet zuständig bin, landet es bei mir auf dem Tisch. Und da kann ich Ihnen dann auch sagen, ob da und wann da voraussichtlich eine Möglichkeit bestehen wird.
Vielen Dank.
Super, danke für die Frage, Aurelia. Frau Zimmermann, Annemarie Zimmermann.
Genau, guten Abend. Ich würde mich da gerade anschließen. Ich hatte Ihnen nämlich schon mal gemailt, Herr Pilgermeier, und da hatten Sie mir gesagt, also wir wohnen eben Dauerstraße direkt neben dem Schulcampus eigentlich. Mhm. Und da hatten Sie eben gemeint, in 2 bis 3 Jahren eventuell. Das ist dann jetzt auch das, wovon Sie sprechen, oder?
Ja, genau. Ich hoffe jetzt, ich habe nicht vor 2 bis 3 Jahren schon gesagt, in 2 bis 3 Jahren. Es ist manchmal einfach so, dass die Zeitschiene dann doch wieder ins Rutschen kommt, weil andere Dinge noch berücksichtigt werden müssen. Aber das ist mein Kenntnisstand dort, dass jetzt eben die Verträge noch 2 Jahre laufen und dass wir in der Zeit jetzt auch versuchen werden, eine Lösung zu finden, wie wir diese Anlage dann auch eben anderen Kunden nutzbar machen können.
Darf ich noch anschließend kurz fragen, wenn jetzt eine Leitung käme, wie würde das dann aussehen, der Anschluss ins Haus?
Also wir müssen die Straße aufgraben, um die Leitung zu verlegen, und wir müssen auch die Hausanschlussleitung im ganz normalen offenen Graben verlegen, um die Leitung ins Haus zu führen. Dann steht da im Prinzip, also da gibt es eine Vorlaufleitung, eine Rücklaufheizungsleitung. Fernwärme ist ja nichts anderes als eine große Heizungsanlage im Endeffekt. Und Sie bekommen dann bei uns jedenfalls eine Übergabestation mit einem Wärmetauscher, sodass der Fernwärmewasserkreislauf an dem Wärmetauscher endet und Ihr Hausheizungskreislauf von der anderen Seite an dem Wärmetauscher endet und nur die Wärme übergeben wird. Also die Wasserkreisläufe haben nichts miteinander zu tun. Diese Übergabestation hat dann weitere Funktionen. Die übergibt nicht nur die Wärme, sondern die Wärme wird dort auch gemessen. Es gibt dort auch Regelungseinrichtungen darin, sodass Sie auch all das, was Sie jetzt von Ihrem Heizkessel kennen, eben einstellen können. Ihre Heizkurve, Ihre Nachtabsenkung, Ihr Ferienprogramm oder Ihr Tagesprogramm, was auch immer. Die Warmwasserbereitung wird geregelt und gesteuert damit. Also diese Übergabestation ersetzt dann einen bisher vielleicht vorhandenen Heizkessel und seinen Regler, sodass Sie eigentlich an der Heizungsanlage im Gebäude fast nichts ändern müssen. Der Heizkessel sollte demontiert werden, meist geben es die Platzverhältnisse auch nicht anders her. Und dann kommt da die Übergabestation hin und Sie schließen Ihre Heizung und Ihre Warmwasserbereitung dort wieder an und brauchen, wenn Sie die Förderung beanspruchen wollen, natürlich, müssen Sie noch ein paar Randbedingungen erfüllen. Eine wichtige Randbedingung ist der sogenannte hydraulische Abgleich. Da geht es darum, dass jeder Heizkörper in Ihrem Haus die richtige Wassermenge schlussendlich bekommt. In alten Systemen ist es in der Regel so, dass die Wassermenge sich nicht so im Haus verteilt, wie es die einzelnen Heizkörper eigentlich brauchen. Und das führt dann dazu, dass schlecht versorgte Heizkörper die Räume nicht richtig warm machen. Und dann dreht man halt einfach an der Vorlauftemperatur ein bisschen höher. Und dann klappt es dann auch an den schlecht gelegenen Räumen. Aber der Effekt ist einfach, dass die Verluste ansteigen dadurch. Und das will natürlich der Fördergeber vermeiden, wenn er jetzt schon Förderung gibt. Es ist ja gerade erwähnt worden, 35%, 40%, 45%, je nachdem, oder sogar auch bis 50%, wenn der Sanierungsfahrplan noch mit dabei ist. Dann will der Fördergeber natürlich auch, dass solche Verluste, die da da sind, noch vermieden werden zukünftig. Und dieser hydraulische Abgleich führt dann in der Regel dazu, dass neue Thermostatventile eingebaut werden, die eine spezielle Regelungsfunktion noch haben, um die Wassermenge auf den Bedarf des einzelnen Heizkörpers zu begrenzen. Und dann kann ich mit der Vorlauftemperatur wieder um einige Grade zurückgehen und habe auch noch Pumpenstrom eingespart, weil einfach die Wassermenge dann nur noch so in der Menge umgewälzt wird, wie sie dann eigentlich für die Heizkörper tatsächlich nur nötig ist. Also da haben Sie noch ein bisschen Aufwand, einfach um diesen Punkt zu erfüllen. Tatsächlich muss man dann in der Regel eben die Thermostatventile austauschen. Eine kleine Berechnung muss auch gemacht werden, damit die Wassermenge, die jeder Heizkörper haben soll, dann auch vorher bestimmt wird, dass man es am Thermostatventil dann auch richtig einstellen und begrenzen kann.
Okay, vielen Dank. Okay.
Vielen Dank, Frau Zimmermann, für die Frage und wieder danke, Herr Pilgermeier. Der Herr Ulrich Frey hat noch eine Frage.
Danke. Ich hätte eine Frage zu einem Einfamilienhaus von 1995, noch mit Niedertemperaturheizung. Kann man sich natürlich, wie der Herr Erlenköder gesagt hat, über die Vorlauftemperatur rantasten, was da machbar ist. Aber besteht da grundsätzlich überhaupt die Möglichkeit für eine Wärmepumpe oder ist das ohne zusätzliche Dämmung eigentlich von vornherein aussichtslos?
Im Prinzip besteht schon die Möglichkeit. Man muss natürlich die Rahmendaten, ich sag mal, wie viel, wenn Sie jetzt Öl, Sie sagten
Gas,
Sie,
Gas.
Wie viel Gas verbrauchen Sie?
Ungefähr 20.000 Kilowattstunden pro Jahr.
Ja, könnte man schon dahin kommen. Das ist jetzt kein Riesenverbrauch. Könnte man schon drüber nachdenken. Man muss sich das dann genau anschauen vor Ort, wie es aussieht. Vielleicht gibt es noch 2, 3 Maßnahmen dämmtechnisch, dass man vielleicht ein paar Fenster noch austauscht oder was auch immer. Und eben durch diesen Versuch, ob ich mit der niedrigen Vorlauftemperatur dahin komme, kann es durchaus sein. Haben Sie Platz für ein Bohrloch oder für einen Erdkollektor oder soll es
leider nicht
mit einem Luftwasserwärmetauscher sein? Ja. Muss man sich vor Ort anschauen, von den Daten her ist es prinzipiell schon denkbar.
Und das Rantasten an die Vorlauftemperatur setzt natürlich voraus, dass es kalt genug ist, sonst sieht man ja kein Ergebnis, schätze ich mal.
Ja, richtig, das müsste man schon im Winter, also gerade wenn es die kältesten Tage, minus 10, minus 15, ob man da mit den 45 Grad Vorlauftemperatur noch rauskommt. Das heißt, da müsste man noch eine Heizperiode abwarten, wenn man das so testen will.
Vielleicht kann ich noch ergänzen, man kann ja auch die Heizlast sich berechnen lassen. Dann hat man zumindest mal ein rechnerisches Ergebnis und kann dann überprüfen, sind die Heizkörper groß genug, um eben mit niedrigeren Vorlauftemperaturen auskommen zu können. Und im Einzelfall kann es auch ja sein oder hilfreich sein, dann vielleicht in 1, 2, 3 Räumen die Heizkörper noch mit auszutauschen, um sie etwas größer zu installieren, damit für die Wärmepumpe einfach dann über die größere Heizkörperfläche die niedrigere Vorlauftemperatur dann eben zum Ausreichen reicht, dass es warm wird. Und dann haben Sie tatsächlich... Ja, ich würde die Grenze auch nicht so ganz scharf ziehen bei 45 Grad, vielleicht also auch mit 50 Grad im keltischen Moment ist eine Wärmepumpe, glaube ich, noch handelbar von den Stromkosten her. Und diese 50 Grad werden ja mit jeder Temperatur, mit jedem Grad Außentemperatur, also was wärmer ist, wird ja die Vorlauftemperatur abgesenkt. Also das sind ja wirklich nur wenige Stunden im Jahr, wo ich dann wirklich diese 50 Grad brauche. und habe dann in der Übergangszeit vielleicht 40 Grad. Und wenn ich dann den einen oder anderen Heizkörper ausgetauscht habe, um die Fläche zu vergrößern, wenn das geht von der Örtlichkeit her, dass man dann auch die Voraussetzung schafft mit Heizkörper und einem Gebäude, was jetzt vom Baujahr her jetzt noch nicht ganz dem aktuellen energetischen Standard natürlich entspricht, dass man da auch mit der Wärmepumpe auskommen kann.
Dankeschön.
Okay, vielen Dank, Herr Frey. Die Frau Ellen, deren Nachnamen ich nicht kenne.
Ja. Krebs, ja. Guten Abend. Ich habe also ein Elternhaus, Baujahr 1950, etwa 5 Zimmer. Und die Heizung ist mehr als 20 Jahre alt, aber das Dach ist erst 40 Jahre alt. Das heißt, ich möchte eigentlich jetzt da eine regenerative Heizung installieren, ohne vielleicht auch das ganze Dach aus gleich neu decken zu lassen, um mir zu sparen eventuell. Wegen den Solarzellen. Und da wollte ich fragen, wie groß ist denn die Fläche, die man mit Photovoltaik-Solarzellen braucht, um die Wärmepumpe zu betreiben? Und eine zweite Frage, ich habe eigentlich vermisst, es gibt ja in Lörrach die Firma Consolar, die dieses PVT-Heizsystem anbietet, wo praktisch oben eine Photovoltaikzelle ist und unten eine thermische Solaranlage, die dann die Wärme liefert für die Wärmepumpe. Hat da jemand schon mal Installationserfahrung oder praktische Erfahrungen, wie die funktionieren? Also die erste Frage, wie groß müsste die Photovoltaikfläche sein, um die Wärmepumpe zu betreiben? Und zweitens diese Frage nach dem PVT-System.
Ja, ich würde mal zwei, drei Sachen sagen. Ich sag mal, so ein großes Dach, wie Sie brauchen, um die Wärmepumpe da im Winter mit zu betreiben, haben Sie gar nicht. Dann müssten Sie schon ein Hallendach haben.
Ah ja, okay.
Gerade im Winter bringt ja die Photovoltaikanlage nicht viel. Es kann eventuell das nicht. Man sollte dann schon sehen, dass man die Möglichkeiten ausschöpft und den größten Teil des Daches, was nach Süden dann geht, auch mit Photovoltaik belegt, um wenigstens einen großen Anteil zu haben. Mehr kann man tun. Also man hat nur seine Dachfläche und
ja, klar.
Das ist es. Ich sag mal, Consolar kenne ich sehr gut, aber das System, das die fahren, habe ich auch schon ein paar Mal gesehen, sieht man so, wenn man sich auskennt, hier auf den Dächern in Lörrach. Aber leider bin ich technisch da, habe ich noch nie verbaut oder bin ich noch nicht mit in Berührung gekommen. Aber ich denke, ein Besuch bei Consolar, es ist ja wirklich hier in Lörrach, das wäre da der sinnvollste Schritt, oder dort mal anzurufen und mir sowas mal anschauen und auch mit den Leuten sprechen, weil das finde ich immer das Beste, dass man zu irgendwem geht, der so eine Anlage schon auf dem Dach hat, möglichst 2, 3 Jahre, und dann einfach mit dem über die Erfahrungen spricht, auch mit der Firma Consolar zusammen, warum nicht?
Vielleicht kann ich was ergänzen? Darf ich was ergänzen?
Natürlich.
Ja, klar.
Von mir aus. Also dieses PVT-System, was Sie ansprechen von der Firma Consolar, das ist sozusagen eine Mischlösung oder eine Optimierung. Es ist ja klar, dass auf dem Dach die Wärmequelle natürlich im Winter auch temperaturabhängig ist. Das ist nicht Grundwasser, es ist nicht Erdwärme verfügbar auf dem Dach, sondern es ist dort auch eben die Umgebungstemperatur erstmal maßgeblich. Aber ich habe zwei Effekte, was das System eben besser macht als die klassische Luft-Wasserwärmepumpe, also die nur mit Außenluft arbeitet. Ich habe eben ich habe eine Doppelstruktur. Also mit der gleichen Unterkonstruktion habe ich A, eine PV-Anlage zur Stromerzeugung, und ich habe B, auf der gleichen Unterkonstruktion noch eine Struktur, die eben der Außenluft Wärme entziehen kann. Und da diese Struktur eben der Sonnenstrahlung, zumindest wenn die Sonne scheint, ausgesetzt ist, erwärmt sich diese Unterstruktur eben mehr als die Außenluft. Und dadurch habe ich natürlich bessere Voraussetzungen für eine Wärmepumpe, die dann vom Wirkungsgrad her einfach ein paar Prozentpunkte tatsächlich auch besser läuft als die reine Außenluftwärmepumpe. Also man hat auch eine nicht unerhebliche Investition, weil diese Module auf dem Dach eben auch ihren Preis haben. Man wird irgendwo im Bereich nicht so teuer liegen jetzt wie bei einer Grundwasserwärmepumpe oder beim Erdkollektor, aber doch deutlich teurer als bei der klassischen Luftwärmepumpe. Dafür ist aber der Wirkungsgrad eben auch verbessert und ist schon auch ein interessantes System insgesamt in Verbindung mit einer Wärmepumpe.
Ja, sehr gute Frage. Vielen Dank, Frau Krebs. Es gibt immer noch einige Teilnehmer, die noch keine Frage gestellt haben. Die möchte ich jetzt gerne animieren, noch eine Frage zu stellen. Was Sie schon immer mal über Wärmepumpen und ähnliche Sachen wissen wollten, Sie kennen das. Herr Rahm.
Ja, meine Frage ist, ab welcher Wärmebedarf pro Quadratmeter rentiert sich denn eine Wärmepumpe? Ja, also ich meine, wir haben ein Haus, das hat ungefähr 180 Quadratmeter. Wir brauchen ungefähr 15.000 Kilowattstunden Strom, Heizenergie und Warmwasser. Das sind ungefähr 70 Kilowattstunden pro Quadratmeter.
Ja, das hört sich gar nicht so schlecht an. Das ist, ich sag mal, ein schlecht gedämmtes Einfamilienhaus, liegt so bei 150, kann im schlechtesten Fall auch mal 200 haben. Wenn man unter 100 ist, wie Sie sagen, bei 70, dann ist das Gebäude eigentlich schon ganz gut beieinander, würde ich sagen, isoliertechnisch und auch wahrscheinlich von der Heizung oder von den Einstellungen. Da hätte ich schon Hoffnung, dass da was realisierbar ist. Das würde ich probieren.
Vielen Dank, tipptopp. Weitere Fragen? Ah, Claudia.
Ich habe zwar schon eine Frage gestellt, aber hätte noch eine zweite an Herrn Pilgermeier. Sie haben uns ja die verschiedenen Inseln in Lörrach gezeigt, wo das Fernwärmenetz schon vorhanden ist. Wenn sich da jetzt noch neue Kunden, Interessierte melden würden, können Sie die alle bedienen dann? Also ist die Kapazität so, dass das ausreicht von den Heizwerken?
Also die Frage der Kapazität, die hat mehrere Facetten. Also ich fange mal damit an, dass die Kundenanfragen oder die interessierten Anfragen die letzten Monate erheblich zugenommen haben, sodass wir jetzt auch schon Mühe haben, hier zeitnah zu antworten, zeitnah Ortstermine zu vereinbaren, Angebote zu erstellen. Denn die Zahl der Angebote hat sich bestimmt verdreifacht, vervierfacht gegenüber vorher und unsere Personaldecke ist aber immer noch dieselbe. Und da ist eine Kapazitätsbeschränkung einfach da, die schon mal ganz am Anfang steht. Dann ist es klar, dass natürlich auch die Fernwärme Erzeugungsanlagen braucht. Die Netze müssen darauf eingerichtet sein, dass noch mehr Kunden angeschlossen werden können. Da war früher die Herangehensweise so, dass man gesagt hat, ich brauche eine gewisse Kundenzahl, um in ein gewisses Gebiet zu gehen, um dieses Fernwärmenetz dort zu verlegen. Und man hat sich so ausgerechnet in optimistischen Träumen, dass vielleicht mal am Schluss jedes zweite Haus, also 50%, in 10 oder 15 Jahren angeschlossen ist. Und so hat man das Netz dimensioniert. Und jetzt stellt man fest, dass gerade in Bereichen, wo jetzt aktuell ausgebaut wird, plötzlich der Anschlussgrad, zumindest mal nach der aktuellen Interessenslage, sehr viel höher sein könnte oder sehr viel höher werden könnte. Und wir sind früher davon ausgegangen, dass man dieses Mehr an Interesse dadurch ausgleichen kann, dass eben die Häuser ja auch sukzessive, also die schon versorgten Häuser ja auch sukzessive noch energetisch ertüchtigt werden, also ihr Verbrauch sinkt und dann dadurch wieder Kapazität frei wird. Und ich glaube, da müssen wir natürlich auch an dem Thema muss man dranbleiben. Fernwärme ist in vielen Fällen eine gute Lösung, aber Fernwärme ist ja trotzdem nichts, was man einfach nur zum Fenster rausheizen sollte. Also man sollte trotzdem noch ans Gebäude denken und sagen, ich brauche da eine ordentliche Dämmung am Dach, ich brauche vielleicht mal neue Fenster, ich brauche eine Fassadendämmung, weil man sonst halt einfach über die Fernwärme auch gar nicht den den vielleicht jetzt denkbaren Zuwachs bewerkstelligen kann. Und da ist ganz wichtig, da gehen eigentlich alle Fachleute davon aus, wenn wir nicht unseren Bedarf überhaupt in den nächsten Jahren um wenigstens 40% reduzieren, dann werden wir gar nicht die Quellen haben, um den verbleibenden Bedarf decken zu können. Mhm. Also wir müssen auch von unserem Verbrauch einfach runterkommen. Und da gehört natürlich das Dämmen der Gebäude und andere Maßnahmen zur Optimierung natürlich dazu. Und wir versuchen natürlich, die Fernwärme in die Fläche zu bringen, das ist klar. Wir brauchen dazu aber auch Standorte. Wir können ja nicht im Wohngebiet ein Holzheizwerk bauen. Das gehört halt einfach ins Gewerbegebiet. Oder wir können nicht immer aufs Wohngebiet bezogen, passt nicht jede Anlage hin. Da muss ja auch ein Standort gefunden werden. Wir sind im Gespräch mit Industriebetrieben, die Abwärme bereitstellen. Aber auch da ist es manchmal schwierig, dann auf deren Gelände noch irgendwie eine Fläche zu bekommen, wo man dann diese Abwärme nutzen kann, wo man sie aufs entsprechende Temperaturniveau bringt, wo man dann die Netzpumpe installieren kann, damit man von dort aus wieder ein Stück Netz versorgen kann. Also die Kapazitäten, die sind einfach nicht, die muss man sich schaffen, aber sie sind nicht einfach so da. Und das gilt für die Fernwärme ganz genauso wie für alle anderen Sparten der Energieversorgung. Mhm.
Danke.
Ja, vielen Dank. Wir haben jetzt gleich 8:30 und ich habe den Eindruck, dass wir jetzt eine richtig gute Runde gemacht haben. Vor allem das, was Sie jetzt noch gesagt haben, Herr Pilgermeier. Ich sehe, da ist noch eine Frage, die lassen wir natürlich noch zu. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und ich bin als Energieeffizienzmoderator gerade sehr viel in verschiedensten Firmen und merke so, die Einsparpotenziale, die liegen locker in der Regel bei Firmen bei 30%. Und das ist unglaublich, das denkt man gar nicht. Aber was wir insgesamt noch so an schlechten Gewohnheiten haben, wie unbedarft wir mit Energie umgehen. Und ich glaube, das geht uns im Privathaushalt hier und da auch noch so. Ungedämmte Dinge und einfach mal überheizte Räume oder unnötig geheizte Räume und dies und das. Herr Frey, Sie haben noch eine Frage.
Eine kurze organisatorische Frage. Man muss sich ja nicht anmelden zu dieser Veranstaltung. Diesen Mitschnitt und die Präsentationen, die verschicken Sie an die Teilnehmer, die eingeladen worden sind? Oder wie kommt man daran?
Claudia, kannst du mir da helfen? Wird das wieder über die Schöpflin-Stiftung verschickt oder setzen wir es auf die Homepage?
Das setzen wir auf die Homepage.
Ah, danke Lutz. Super. Also wir legen diesen Videomitschnitt und auch die Folien von den Vorträgen, insofern Herr Pilgermeier auch zustimmt, von Herrn Erlenkötter hatte ich das schon gehört, legen wir dann ab auf die Homepage und das macht dankenswerterweise in der Regel der Lutz Knackrügel. Vielen Dank, Lutz.
Ja. Das wäre nett, wenn eine kurze Mail mit dem Link dann verteilt würde.
Der Link, den kann man in den Chat reinschreiben.
Ja, dann könntest du das vielleicht jetzt noch machen, genau. Wundertisch Klima in ihrer Veranstaltung irgendwo. Ja, dann wäre jetzt so langsam die Zeit gekommen, wo ich sage, herzlichen Dank für Ihre Teilnahme, herzlichen Dank für die Vorträge, für die Vorbereitung der Vorträge, für die guten Fragen und für die noch besseren Antworten. Und wie das immer so ist, sagen Sie es weiter. Weil wenn wir das jeder von uns 3-4 Leuten erzählen, dann sind wir schon 100 und dann lohnt sich die Sache so richtig. Und ich habe den Eindruck, dass wir gerade eine Zeit erleben, wo wir insgesamt nicht nur so ein Bewusstsein für diese Energiesparen und Umweltbewusstsein, sondern wir kriegen auch eine ganze Menge Wissen im Moment über diese Dinge mit und das macht auch Spaß. Das kann also einfach auch Spaß machen, ab und zu mal den Heizungskeller zu besuchen und der Anlage guten Tag zu sagen und zu schauen, ob alles gut läuft. Sie glauben es nicht, das kann sogar Spaß machen. Und mit diesem Abschlusswort hoffe ich jetzt auch im Chat noch den Link zu finden, wenn Sie also kurz in den Chat gucken. HTTP, also www.rundertischklima-rtk-lörrach.de Veranstaltungen. Und dort finden Sie alle Veranstaltungen mit Ihren Folien und meistens mit den Mitschnitten. Dann vielen Dank fürs Mittun und wir hoffen, Sie dann bald wiederzusehen. Claudia, es gibt auch noch einen Termin für eine Abschlussveranstaltung. Hast du wahrscheinlich aus der Hüfte bereit?
Was meinst du mit Abschlussveranstaltung?
Wir wollen ja den Runden Tisch Klima, gibt es ja auch nochmal eine größere Präsenzveranstaltung demnächst.
Ach so, der 31. Mai.
31. Mai.
Aber das ist aber keine Abschlussveranstaltung.
Okay, eine Abschlussveranstaltung. Ein Highlight. Ja. Sie kriegen da auch wieder eine Einladung dazu und wir hoffen, Sie dann auch präsent zu sehen, ohne Maske und ganz lebendig.
Die Ankündigung ist genau auf dem gleichen Kanal wie eben, läuft unter Veranstaltungen. Dort werden alle unsere Veranstaltungen angekündigt und auch dokumentiert.
Super. So, dann Ihnen allen einen schönen guten Abend und hoffentlich bis bald.